ARD. Der Tag in Berlin und Brandenburg. Reinhören und Bescheid wissen, was in der Region los ist.
Der Tag in Berlin und Brandenburg mit Michael Castricius. In Brandenburg bangen viele Eltern und die Lehrergewerkschaft wegen des Landeshaushaltes 2025-26. Es droht, dass Lehrerstellen gestrichen sowie Förder- und Ganztagsangebote an zahlreichen Schulen gekürzt werden. RBB24 Landespolitikreporter Thorsten Südow berichtet.
345 Stellen für Lehrerinnen und Lehrer fallen nach den Plänen des Bildungsministeriums mit Beginn des neuen Schuljahres im September in Brandenburg weg, obwohl die Schülerzahl um mehr als 3000 anwachsen wird. Betroffen ist unter anderem eine Grundschule mit gemeinsamem Lernen im Landkreis Barnim. Zwei Lehrerstellen dort zu streichen, nennt Ulrike Mauersberger, Sprecherin des Landeselternrates, falsch.
Wir Eltern rechnen damit, dass noch mehr Stunden ausfallen, dass sich die Bildungsdefizite noch vergrößern, und das ist weder gerecht und es erscheint willkürlich. Ich verstehe gar nicht, wie man auf so eine Logik kommen kann. Das kann kein Plan für Bildung in Brandenburg sein und das kann kein Plan sein, damit unsere Kinder gut gerüstet sind.
Viele Eltern und die Lehrergewerkschaft GEW kritisieren am künftigen Bildungshaushalt auch Kürzungen im Ganztagsangebot und bei Förderstunden. In einer Gesamtschule mit mehr als 600 Schülerinnen und Schülern im Schulamtsbezirk Brandenburg an der Havel wird im neuen Schuljahr die Vertretungsreserve auf 8 Stunden heruntergefahren, da darf keine Lehrkraft krank werden. Für Schülerinnen und Schüler, die kein oder nicht gut Deutsch sprechen, sinkt die Förderstundenzahl um 4 auf 15 Stunden in der Woche. Die Gesamtschule müsste vom kommenden Februar an auf 2,5 Lehrerstellen verzichten, wenn die Lehrkräfte eine Wochenstunde mehr Unterricht geben. Das werde Bildung in Brandenburg schwächen, so Günter Fuchs, Landesvorsitzender der Lehrergewerkschaft GEW.
Wenn Sie genau hinschauen, dann ist weniger Zeit für Schülerinnen und Schüler da, die im Grunde genommen dringende Unterstützung von Lehrkräften brauchen. Und wenn sie dann noch die Vertretungsreserve kürzen, also weniger Vertretungsstunden in die Schulen geben, aber die Lehrkräfte mehr arbeiten müssen, dann ist jede Krankheit, führt zu einer noch größeren Unterrichtsausfall für die Schulen. Das ist eine Situation, die ist unerträglich und die ist auch schlichtweg nicht angemessen.
Die 20.000 Lehrerinnen und Lehrer in Brandenburg würden für die eine Wochenstunde mehr Unterricht nicht von anderen Aufgaben entlastet, sagt Lehrergewerkschafter Fuchs. Elterngespräche in der Grundschule dürften nicht einfach weggekürzt werden. Lehrer überstürzt von einer Schule mit Lehrerüberhang 80 Kilometer weiter in eine Schule mit Lehrermangel zu schicken, funktioniere nicht. Politiker würden den Schulalltag in Brandenburg nicht mehr zur Kenntnis nehmen, so Fuchs.
Das führt im Ende dazu, dass die Benachteiligungen für einzelne Schülergruppen noch größer werden und die Unterschiede im Land noch weiter auseinanderdriften. Also soll niemand die Illusion haben, dass das jetzt, wenn die den Haushalt so beschließen, dass wir im Grunde dann zur Tagesordnung übergehen. Das wird am Ende auch harte juristische Auseinandersetzungen bedeuten.
Der Brandenburger Landeselternrat hat eine Online-Petition gestartet. Mehr Lehrer einzustellen statt Stellenkürzungen ist eine Forderung.
Aus Potsdam, Thorsten Südow. Auf einige Schülerinnen und Schüler im Havelland kommen im nächsten Schuljahr noch andere Probleme zu. Auf der Bahnstrecke Berlin-Hamburg wird ab August monatelang kein Zug fahren. Sanierung. Pendler können zur Not aufs Auto umsteigen, aber Kinder? RBB24-Reporterin Heike Schüler hat nachgehakt, wie die zur Schule kommen sollen.
Die 16-jährige Therese Dasse wohnt in Dalgo-Döberitz und geht in Brieselang in die Hans-Klarko-Gesamtschule. Das ist schon heute ein langer Schulweg.
Ich muss immer um 6 Uhr aufstehen. Dann kommt ein Bus um 7.10 Uhr und um 7.38 Uhr kommt dann meine Bahn aus Finkenkrug. Und dann fahre ich 5 Minuten nach Brieselang.
Sie schafft es in 40 Minuten, aber nur, weil der Regionalzug noch fährt. Nach den Sommerferien wird Therese wohl jeweils mehr als eine Stunde zur Schule brauchen.
Das wird dann sehr, sehr schwer, weil die Bahn fahren ja dann nicht und meine Eltern können mich ja nicht immer hinbringen.
Sie ist eine von 100 Mitschülern, die täglich mit dem Regio kommen. In der Brieselanger Gesamtschule ist das gut jeder Vierte, rechnet Schulleiter Kai Neuse vor. Und wie wird's im neuen Schuljahr? Keine Ahnung, sagt er.
Ärgerlich ist schon, weil ich den Eltern keine Auskunft geben kann. Es gibt Anfragen hier auch von den zukünftigen Siebenklässlern, die gerne wissen möchten, wie das Kind zur Schule kommt.
Brieselangs Bürgermeisterin Katrin Neumann befasst sich seit 1,5 Jahren damit.
Der Stand ist, dass die Schülerinnen und Schüler dann einen weiteren Umweg machen müssen über Wustermark.
Das ist jedenfalls der Plan von Bahn- und Verkehrsverbund Berlin-Brandenburg. Bürgermeisterin Neumann meint, das geht so nicht. Sie fordert gemeinsam mit anderen Bürgermeistern, dass die Bahn für die Schüler extra Busse einsetzen muss.
Also beim Schülerverkehr fühle ich mich noch gar nicht ernst genommen. Das ist wirklich ein Thema, was seit Anfang an auf der Tagesordnung stand. Und das ist dann immer so ein bisschen, na, wir gucken mal, wie es denn nach den Ferien so klappt.
Im Havelland sind insgesamt mehr als 2000 Schülerinnen und Schüler von der Bahnsperrung direkt betroffen. Der VBB schreibt auf RBB-Anfrage, für den Schülerverkehr sei der Landkreis zuständig. Grundsätzlich schon, sagt auch Landrat Roger Lewandowski. Aber doch nicht, wenn die Bahn ihren Schienenweg wegen Bauarbeiten stilllegt.
Jetzt mal 2000 Schüler unterzubringen, wo man Busse zusätzlich beschaffen müsste, Fahrer beschaffen müsste, und zwar nur für diesen Zeitraum, das ist was vermessen ist.
Und deshalb fordern er und die betroffenen Gemeinden immer weiter beim VBB, das Problem Schülerverkehr endlich zu klären.
Heike Schüler informierte aus dem Havelland. Landwirtschaft prägt die Prignitz in Nordbrandenburg. Überall werden Kartoffeln, Raps und Getreide angebaut. Junge Menschen kommen damit aber nur noch selten in Berührung. Wie vielfältig sie aber ist, haben Bauern heute beim 8. Tag der Landwirtschaft in Pritzwalk gezeigt. RBB24-Reporter Björn Hase Wendt.
Imposant steht der große grüne Traktor auf dem Hof des Agrarbetriebes Agravis. Jetzt gibt's für die Achtklässler eine Premiere. Sie dürfen selbst an Steuer. Roy Kicke erklärt noch fix die Technik.
Da unten, das rote ist Gas, hier ist Kupplung und das andere schwarze Doppelpedal ist Bremse. Ne? Starte mal rechts.
Und schon geht es los. Achtklässlerin Pia dreht ein paar Runden über den Betriebshof.
Also es war ein bisschen neu, ich habe es noch nie gemacht. War mal spannend, das zu machen. Ja, also es ist alles modern gemacht da drin, also war schön.
Berührungsängste mit der Landwirtschaft sollen heute genommen werden. An 12 Stationen für die Schüler des Pritzwalker Gymnasiums und der Oberschule. An einer wird zum Zwischenfruchtanbau informiert. Ein Stückchen weiter geht es um die Rinderhaltung und bei Tino Kerber um den Pflanzenschutz auf den Feldern. Hinter ihm steht die Pflanzenschutzspritze, ein riesiges Gefährt mit einem 5500 Liter Wassertank an Bord.
Sag mal, die höchste Menge vom Pflanzenschutz, was wir haben, Frank, ungefähr 4 Liter, nicht? 4 bis 5 Liter auf dem Hektar. Und die geringste Menge sind 75 Milliliter.
Mit dem Aktionstag wollen die Prignitzer Betriebe die Jugend für die Berufe rund um die Landwirtschaft begeistern. Also vom Land- und Forstwirt über den Laboranten bis zum Landmaschinentechniker. Andreas Kickback vom Kreisbauernverband.
Wir haben einen demografischen Wandel. Irgendwo ältere Mitarbeiter scheiden aus und jüngere müssen nachkommen. Man kann gewisse Prozesse vielleicht automatisieren. Trotzdem wird immer noch jemand gebraucht, der die Maschinen bedient, der sie überwacht, der sie wartet und der sich auch um die Tiere kümmert.
Bei den Schülern wie Sascha kommt der kompakte Einblick gut an. Aber ist die Landwirtschaft nun was für ihn?
Vielleicht muss noch gucken, wie es alles aussieht.
Noch hat er ja Zeit. Die Betriebe hoffen, dass zumindest der ein oder andere Schüler Gefallen gefunden hat und zum Beispiel zum Praktikum vorbeikommt.
Oder im Sommer zum Ferienjob. Die bieten nämlich viele Höfe an und ermöglichen Jugendlichen so einen Einblick. Aus Pritzwalk berichtete RBB24-Reporter Björn Hase-Wendt. The Boss kommt nach Berlin. Am Mittwoch wird das Olympiastadion zur Bühne für Bruce Springsteen und seine E-Street Band. Und kaum zu glauben, einige Fans sind heute schon da, um einen Platz ganz vorne zu ergattern. Allerdings müssen sie da nicht 5 Tage lang lagern, beruhigt sie RBB24-Reporter David Donschen.
Die haben sich hier ein ausgeklügeltes System ausgedacht. Das Ganze nennt sich nämlich Roll Call. Und der funktioniert so, dass man sich hier 3-mal am Tag am Olympiator melden muss. Dafür haben Fans hier ein Pavillon aufgebaut. Unter dem sitzt unter anderem Michi in einem Campingstuhl. Michi hat ihre roten Haare unter einem Springsteen-Cappy versteckt. Und Michi ist schon auf 50 Konzerten des Bosses gewesen und hat hier diesen Roll Call, wie dieses Wartesystem eben heißt, organisiert. Dabei geht das Ganze damit los, dass man sich in eine Liste eintragen muss. Dann bekommt man eine Nummer auf die Hand geschrieben und muss dann hier entsprechend eben 3-mal täglich auftauchen, wie mir Michi gerade erklärt hat.
Aktuell 10 Uhr, 15 Uhr und 19 Uhr. Und mit diesen regelmäßigen Appellen, wie es ja übersetzt heißt, erarbeitet man sich dann den Platz vorne. Das muss man sich verdienen.
Ja, das muss man sich verdienen. Aber durch dieses System wird eben nicht gestritten. Das Ganze ist auch mit dem persönlichen Bodyguard von Bruce Springsteen abgesprochen. Der holt die Leute tatsächlich am Konzerttag auch früher ins Olympiastadion. Gut 70 Leute stehen bislang auf der Liste und bis zu 900 können bei diesem Rollcall mitmachen, aber müssen dann auch dreimal täglich hier auftauchen.
Oh, dreimal täglich am Olympiastadion auftauchen, wer kann denn das schaffen?
Das sind Leute, die wie Jörg zum Beispiel aus Königs Wusterhausen ihren Jahresurlaub opfern. Der Jörg, der steht ja auch mit einem Tour-Shirt vom Boss unter diesem Pavillon. Er ist Elektriker und er nimmt sich eben wochenlang frei, um beim Springsteen immer bei verschiedenen Konzerten auf seiner Tour ganz vorne zu stehen.
Mein Chef ist zum Glück Springsteen-Fan. Dadurch hat er eingesehen, dass ich diesmal viel hintereinander brauche, also fast 5 Wochen das Fall. Ja, ist wie gesagt eben die Energie, die rüberkommt, wenn er auf der Bühne ist, dann stellt etwa da und wird eigentlich noch nie enttäuscht von, sag mal, auch alle 94 Konzerte, die ich jetzt habe, noch nie enttäuscht von, sag mal, live.
Ja, 94 Konzerte, aber nicht nur das Konzert lohnt sich, sondern auch das Warten. Hier wird zusammen gegrillt, hier wird in Erinnerung geschwelgt und abends gehen dann die Leute entweder ins Hotel oder nach Hause wie Jörg und freuen sich beim Einschlafen auf den Boss.
RBB24-Reporter David Donschen über den Roll Call für das Springsteen-Konzert. Das ist am Mittwoch im Olympiastadion Berlin.
Und jetzt aus dem Getümmel und dem Grün die besondere Geschichte. Präsentiert von der Tag im Fernsehen. Montags bis freitags ab 18 Uhr im RBB und in der ARD Mediathek.
Ich bin Silja Sodke. In der Dorfkirche Kampel im Kreis Ostprignitz-Ruppin liegt eine echte und auch ein bisschen gruselige Touristenattraktion. Diese Attraktion ist Ritter Karl Butz. Seit über 300 Jahren liegt er hier in der Gruft und will einfach nicht verwesen. In einem Sarg mit Glasdeckel kann die Mumie mit den über den Bauch gefalteten Händen besichtigt werden. Pfarramtssekretärin Dorit Goy betreut den wohl zu Lebzeiten nicht sehr umgänglichen Ritter seit über 20 Jahren.
Immer wird gesagt, er ist ein jähzorniger Mann gewesen. Manchmal kommen Gäste rein und sagen, das sieht man deutlich an seiner Nase, an seinem Gesicht, der war böse. Da dürfen Sie jetzt selber entscheiden, wie Sie seinen Ausdruck finden.
Sofern in einem ledernen Mumiengesicht noch ein aussagekräftiger Ausdruck zu erkennen ist. Die Geschichte zum Ritter. 1690 soll der Edelmann aus Kampel einen Schäfer mit dem Namen Pickard erschlagen haben. Vor Gericht streitet er die Tat ab.
Er hat gesagt, es sei nicht wahr, als Reinigungseid. Und der Legende nach soll doch wirklich formuliert worden sein, wenn ich doch der Mörder bin gewesen, soll mein Leichnam nicht verwesen.
Und der Leichnam verweste nicht. 1792, rund 100 Jahre nach Karl Butz Tod, wird die Gruft geöffnet und entdeckt, dass der Edelmann mumifiziert war. Waren hier tatsächlich höhere Mächte am Werk? Die Legende von Ritter Karl Butz entstand. Professor Dr. Andreas Winkelmann ist Anatom an der Medizinischen Hochschule in Neuruppin und hat neue Erkenntnisse über Brandenburgs berühmte Mumie.
Man hat keine Hinweise auf eine künstliche Mumifizierung, also darauf, dass Menschen damals nach dem Tod das irgendwie beschleunigt haben, gibt es keine Hinweise. Er liegt ja immer noch in seinem Originalsarg und das ist eben auffälligerweise ein Doppelsarg. Er wird auch auf irgendwas gelegen haben, was flüssigkeitsabsorbierend war, vielleicht Sägespäne. Und vor allem steht der Sarg ja auch immer noch auf 4 Füßen. Und damit hat man Voraussetzungen für eine gute Luftzirkulation.
Unter diesen Bedingungen konnte der Leichnam möglicherweise gut austrocknen. 2023 wurde Karl Butz in einem Computertomographen untersucht. Dabei wurde entdeckt, dass im Unterkiefer ein Gegenstand liegt.
Wir wissen nicht, ob es eine Münze ist, aber auf jeden Fall sieht man im CT einen kleinen, runden Gegenstand, der ähnlich aussieht wie eine Münze. Es gibt tatsächlich den Brauch, ja, toten Münzen mitzugeben. Das ist erstmal eine antike Sitte gewesen. Man nennt das den Charonspfennig, dass man also dem, der einen über den Totenfluss fährt, dem Fährmann Geld geben muss.
Na, da hat dann wohl einer nicht gezahlt. Aber das sind alles auch erstmal nur Vermutungen. Nicht alle Geheimnisse rund um den Ritter konnten geklärt werden, was es für viele Besucher hier sicher noch spannender macht. Jeden Freitag und an den Wochenenden öffnet Pfarramtssekretärin Dorit Goy die Gruft für Touristen. Dann kann jeder einen Blick auf die Mumie werfen und sich von der Geschichte des Ritter Karl Butz, der nicht verwesen durfte, in den Bann ziehen lassen. Susanne Schäfeld ist heute unter den Besuchenden.
Ich selber habe noch keine Mumie gesehen bisher in meinem Leben, ist die erste gewesen. Und ja, es war interessant gewesen.
Und vielleicht auch ein bisschen gruselig?
Nein, es ist eher lustig.
Besucher Roland Hinz findet den nicht verwesenen Ritter eher faszinierend.
Ich habe also Mumien schon im Louvre gesehen. Also die sahen auch nicht besser oder schlechter aus, muss ich sagen. Also ist schon beeindruckend, dass der sich so gut gehalten hat.
Christian Friedrich von Kahlbutz, die Mumie mit den vielen Geheimnissen. Auch über 300 Jahre nach seinem Tod fasziniert die Legende des Ritters die Menschen.
Das war der Tag in Berlin und Brandenburg mit Michael Castricius.
Sie mögen es auch mal ausführlich mit einem Blick hinter die Kulissen der Brandenburger und Berliner Politik? Dann empfehlen wir Ihnen unseren landespolitischen Podcast Spreepolitik. Immer freitags mit einer neuen Folge. Auch in der ARD-Audiothek.